El Hotzo im Interview mit Linus Volkmann vom Musikexpress in dem Fall. Linus Volkmann, deine Karriere ist die menschliche Entsprechung der Corona-Infektion ohne Lockdown. El Hotzo, ja, bloß dass es bei mir keine zweite Welle geben wird. Bei Internet-Hypes gibt es sowas nie.
Was war das Erste? Dass seine Karriere...
Quasi, dass seine Karriere ist quasi die menschliche Entsprechung der Corona-Infektion, weil sie auch so exponentiell auf einmal in die Höhe geschossen ist. Ah, es gibt ja quasi niemanden sonst, der im Internet so präsent ist wie El Hotzo mit seinen Memes und Gags und so, die ja auch alle sehr, sehr gut sind. Und ich frage mich immer, wie man so einen Output haben kann.
Ja, ich finde es auch faszinierend, weil ich glaube, das, was er irgendwie so in einem Tag macht, macht manchmal so eine gesamte Redaktion und dann auch nur so halb so lustig.
Das stimmt, aber er hat davor auch in dem Interview noch gesagt, von wegen, dass das Geile an dieser ganzen Sache ist, dass das eine Sucht ist und dass man sich deswegen überhaupt nicht zwingen muss. Also er ist da wohl sehr manisch, meinte er.
Sehr faszinierend. Ich finde, du solltest ihn mal zum Songtindern einladen.
Ja, du hast ja gehört, es gibt keine zweite Welle bei Internet-Hypes. Das heißt, wenn die Einladung rausgeschickt ist, ist der Hype auch schon wieder rum. Nein, Quatsch. Nein, du hast recht. Ich gebe dir mal eine Mailadresse, wo du diesen Vorschlag hinschicken kannst. Dann werde ich das sofort bearbeiten, wenn du das da hingeschickt hast.
Alles klar.
Endorphine für Delfine. Der Das Ding Podcast mit Valeria und Johannes.
Moin zusammen.
Moin. Außerdem war das gemein. Oder war das schon deine Überleitung jetzt zu der kleinen Überleitung?
Das war jetzt
die Überleitung zur Überleitung, die wir jetzt machen?
Genau, das war jetzt schon mein kleiner Teaser oder meine Überleitung ist ein gutes Wort eigentlich für das, was jetzt kommt. Denn, du sagst es. Naja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass es gar nicht so viel Sinn macht, dir neue Songtinder-Gäste vorzuschlagen, oder?
Nein, da hast du recht, denn, wie wir alle gelernt haben, ich bin ja 48 und das bedeutet, ich werde jetzt bald das Ding verlassen und damit werde ich auch das Songtindern verlassen und damit werde ich auch diesen Podcast verlassen, weil...
What?
Seien wir realistisch, wenn ich nicht da bin, kann ich den nicht machen.
Oh my God. Jetzt haben wir wirklich ohne überhaupt darüber doch noch zu smalltalken oder irgendwas kurz zu fragen, also zu sagen, dass wir zum Beispiel doch eine unerwartete Winterpause gemacht haben und hey, vielen Dank für all eure Jahresrückblicke und Spotify-Rückblicke, in denen wir erschienen sind und schön, dass ihr immer noch da seid. Aber ja, wir hören jetzt auf.
Ja, du hast ja vollkommen recht, dass man das alles... nett einleiten kann, aber man muss die harte Nachricht dann doch ja auch einfach irgendwann sagen. Und deswegen habe ich gedacht, sage ich sie einfach direkt.
Ja, wir sind jetzt ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen, heißt das so?
Ihr müsst doch diese Folge aber trotzdem noch hören, weil die ist voll super. Und die nächste auch noch.
Es ist jetzt so voll awkward, ey. Wir haben noch nie so eine Verabschiedung. Oder das fühlt sich halt jetzt voll komisch an, weil wir jetzt zwar noch eine Folge machen, auch eine ganz normale Folge. Und es ist auch nicht die letzte Folge, die ihr jetzt hört, sondern wir machen tatsächlich noch eine absolut letzte, denn wir möchten euch natürlich nicht jetzt einfach sagen, okay, moin zusammen und ciao zusammen, auf Nimmerwiedersehen. Wir fanden dieses ganze Projekt, ich glaube, da spreche ich jetzt einfach mal für uns beide, mega cool und irgendwie mega lustig und mega spannend. Und ich habe auch nur ein bisschen geweint, als mir Johannes erzählt hat, dass er das Ding verlassen wird. Aber wir möchten euch und das sind ja doch jetzt schon ein paar Leute, die uns irgendwie hier zugehört haben, was ich immer noch nicht ganz begreife, aber es gibt euch Stammdelfine da draußen.
Alle beide!
Das finde ich sehr schön. Zwei Stammdelfine haben wir mindestens und es wäre cool, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an uns, an Johannes, an, keine Ahnung, an irgendein Interview, über irgendein Interviewton, wollt ihr irgendwas noch loswerden, dann habt ihr jetzt ab sofort und jetzt auch nicht mehr lange die Chance.
Ich würde einfach sagen, setzt euch jetzt an euer Handy und schickt es uns. Bitte per WhatsApp an die 0172 1010 951.
Ja. Und dann beantworten wir alle noch nicht beantworteten Fragen, ungeklärten Sachen. Ihr könnt auch noch alle Interviews, die wir noch unbedingt erwähnen sollten, so kurz oder lang es auch nur geht, schickt uns das per WhatsApp und wir beantworten sie in der letzten Folge.
Einsendeschluss ist der 18.01.
18.01. Delfin und dann an die
0172 1010 951. Also wenn ihr noch irgendeine Frage zu irgendetwas habt, einem Interview auf unserem YouTube-Kanal, einem Gast, einem Künstler, ganz egal, haut's einfach raus.
Oder einer Künstlerin. Genau. Jetzt kommen wir erstmal zu dem, was wir in der Folge tatsächlich machen wollen. Und zwar möchten wir uns einem Hörerwunsch widmen, ne?
Ja,
der
genau.
Ist schon sehr, sehr, sehr lange bei uns. Und jetzt haben wir uns gedacht, kommen wir nicht mehr drum rum. Nein, hat auch gar keinen Grund, warum wir das nicht unbedingt gemacht haben. Wir sprechen nämlich heute über Bastille.
Bastille. Wie wir Native Speaker sagen.
Ihr Native Speaker, genau. über das Interview von Bastille. Okay, an diesem Punkt sage ich jetzt, Entschuldigung, an diesem Punkt erkläre ich jetzt auch nicht mehr wirklich, was so Scratched oder Songtenant ist, weil wenn ihr jetzt hier seid, dann wisst ihr, oder zum einen seid ihr dann zu spät, deswegen hört euch bitte alle anderen Folgen an, da erklären wir in jeder einzelnen Folge, was Scratched und was Songtenant ist. Das machen wir heute nicht. Wir reden aber über ein Scratched, das ich geführt habe, auf dem lustigen YouTube-Kanal. Und zwar war das im März 2019.
Richtig, das war eines deiner ersten Scratched-Interviews noch, ne?
Ja,
du hast am Anfang direkt so eine Palette abgefeuert. Billie Eilish, 21 Pilots und auch Bastille. Und das ist schon witzig, dass in dem Zusammenhang Bastille wirklich mit Abstand die kleinste Band ist, die jetzt auch nicht ganz so
krass,
klein
oder?
Ist. Nee, also.
Ja, das ist tatsächlich, war ja nicht mit Absicht. Das hat sich irgendwie alles so ergeben, weil damals, als man noch so Konzerthallen und so gespielt hat, irgendwie gab es dann so eine Zeit, wo auf einmal Billie Eilish, 21 Pilots und Bastille innerhalb von einem Monat alle in Deutschland gespielt haben. Und da haben wir natürlich irgendwie alle mal angefragt. Und ich hätte nicht erwartet, dass wir von allen die Zusage bekommen und dass du an keinem dieser Termine kannst einfach.
Stimmt, es gab kein Songtender, sondern es waren alles
ja.
Scratch-Interviews. Ich habe dir deinen großen Karrierestart ermöglicht. So sieht's doch aus.
Besser wurde's auch nicht mehr. Das war schon Höhepunkt sehr früh erreicht, weißt du?
Ich hoffe, das haben jetzt alle Interview-Gäste von dir gehört, die danach gekommen sind. Ihr seid alle nicht so toll gewesen wie diese drei.
Nein,
das wollte ich damit nochmal kurz festhalten.
Gemein.
Das hat Valeria gerade gesagt.
Nein, das ist gemein. Das ist absolut gemein. Das stimmt natürlich nicht. Aber ich war schon absolut überfordert mit der Gesamtsituation.
Ja, da wollte ich.
Aber du hast erstmal.
Genau,
eine Frage,
da wollte ich nämlich auch ganz kurz meine erste Frage zu stellen, die ich dir ja am Anfang immer zu diesem Interview stelle. Und ich weiß, dass wir garantiert über einen, ich nenne es einfach mal, Umstand reden werden, der über diesem Interview mit Bastille geschwebt ist. Und zwar ist meine Frage dazu. Wie sehr bzw. wie viel hast du während des Interviews mit Bastille noch über die 21 Pilots nachgedacht?
Sehr, sehr gute Überleitung zu dem, was ich gleich jetzt erstmal erzählen werde. Und zwar diejenigen unter euch, die unsere 21 Pilots-Folge gehört haben, die werden wissen, dass das der wahrscheinlich stressigste Tag meines Karrierelebens war. Immer noch, würde ich sagen. Hat sich nicht verändert seitdem. Das war ja der Tag, an dem ich, wie gesagt, die Zusagen sowohl für das Interview von den 21 Pilots als auch von Bastille bekommen habe, wir dann ewig lang irgendwie rumorganisiert haben und ich einfach nur gebetet habe, dass die Zeiten nicht kollidieren. Und dann war das voll der Stress, die so zu organisieren, dass das irgendwie funktioniert, weil das sind auch noch zwei verschiedene Labels, die sich natürlich auch nichts schenken würden und so. Und das war dann, also für alle Details könnt ihr euch gerne nochmal die 21 Pilots Podcast-Folge anhören. Aber das war jetzt quasi Teil 1, 21 Pilots. Teil 2 sieht so aus.
Nur um das nochmal kurz einzuordnen. Ja. Du hast den 21 Pilots im Interview gesagt, dass du das Interview jetzt beenden musst, weil es aus zeitlichen Gründen nicht anders geht. Sie haben dann nachgefragt, wieso, fanden das eigentlich ganz okay. Und irgendwann musstest du dann mit der Sprache rausrücken, dass du noch ein anderes Interview hast. Und das war nämlich dann Bastille.
Ganz
also,
genau.
Wie sehr ist dir das noch im Kopf rumgespukt, als du diesen beiden sehr netten Herren gegenüber gesessen hast, die ja wirklich top sind?
Ja, ehrlich gesagt, gar nicht so krass, weil dann so viel passiert ist in dieser kurzen Zeit, wo ich den 21 Pilots gesagt habe, Entschuldigung Leute, wir müssen jetzt leider aufhören. Ich weiß, ihr wollt weitermachen und wahrscheinlich wollen das gerade auch alle Leute, die sich dieses Video anschauen. Aber entweder ich packe jetzt meine Sachen und renne in die Halle
gegenüber. Ich packe meine Sachen und gehe oder ich packe meine Sachen und Fahr, so war der da, ne? Der Running Gag.
Oh Mann, jetzt wollte ich wissen, wie es weitergeht, weil ich es auch nicht weiß. Na gut. Und das war ja so, es war ja so super unangenehm, weil die waren ja dann schon leicht pisst. Ich habe ja dann auch in der Podcast-Folge den wirklich echten Ton, den ungeschnittenen, rohen Ton gezeigt. Und ich finde, da merkte man dann auch, dass die dann fast, ja, so kurz vor, eigentlich ist gar nicht so lustig, dass uns gerade hier jemand rausschmeißt, weil normalerweise schmeißen wir die Interviewer raus. So, aber es war ja dann noch alles okay. Sie haben ja dann auch so aus Spaß irgendwie super langsam unterschrieben, weil sie dann ganz genau wussten, ja, ja, cool, jetzt ärgern wir die. So, das sieht man richtig, wie zittrig die Unterschrift noch ist von Josh, glaube ich, ist es. Und dann war so, wie so in einem Fiebertraum, alles, was danach passiert ist. Wir bauen halt, also währenddessen haben ja schon unsere Mediengestalter und mein Freund, der ja auch an der Stelle dabei war, obwohl, weiß nicht, weil wir es sonst einfach nicht geschafft hätten. Wir mussten ja die Box, die Lichter, die Kameras, wir hatten so einen kleinen Wagen, wo wir alles draufgepackt haben. Und dann sind wir losgerannt. Ich schaue wie eine Bescheuerte einfach die ganze Zeit auf die Uhr, weil wir hatten eine vereinbarte Uhrzeit mit der Promoterin von eben dem Interview mit Basti. Und wir haben halt die ganze Zeit geschrieben, wo wir uns jetzt treffen. Und wir sprinten noch diesen Gang entlang. Und ich weiß noch, wie ich noch hinterher rufe, sorry, ciao, I'm so sorry again und so, and thank you so much. Und dann mussten die halt irgendwie nur noch so lachen. Ich sehe nur noch so lachende und winkende Hände und so. Und dann war so Switch umgeschaltet. Und dann habe ich überhaupt nicht mehr darüber nachgedacht, sondern jetzt war alles nur noch dieses Scheiße. Ich hoffe, die nächste Promoterin ist nicht mega sauer auf mich, weil das ist ja das, wovor ich die ganze Zeit Angst hatte, weswegen ich dann auch gehen musste, ist einfach, dass du da nicht zu spät kommst, ohne dich abzumelden. Ich weiß nicht mehr genau, ob wir da wirklich zu spät waren. Ich glaube, es ging wirklich nur mal ein paar Minuten. Aber wir haben halt eigentlich uns einen Puffer eingebaut, den wir gebraucht haben ganz dringend, um einfach von einer großen Halle zur nächsten. War ja zum Glück so, dass die nebeneinander waren. Das ist die Hans-Martin-Schleyer-Halle gewesen und die Porsche-Arena, glaube ich. Und boah, ey, das da rauszugehen, an den Securities vorbei, außen halt mittlerweile schon super viele Fans. Wir sind aber dann irgendwo hinten in diesem Tourbus-Parkplatz gewesen. Rennen. Ich schreibe mit ihr, wo sie ist und so. Sie denkt halt, ich find's wahrscheinlich einfach nur nicht. Was eine Mischung war aus, ich find's nicht und ich bin zu spät. Und dann schreit aber auch noch, glaube ich, Judith sowas wie, ich weiß nicht, ob ich die Speicherkarte von der GoPro hab. Und das ist die Speicherkarte quasi, die in der Box drin ist. Also alles, was wir quasi gekratzt haben, das wird ja von unten gefilmt. Mhm. Und das ist natürlich auf einer Speicherkarte. Und in dem Moment hat sie das Gefühl gehabt, sie hat diese Speicherkarte liegen lassen. Ich so, egal, scheiß drauf, wir müssen weiter so. Und dann haben wir sie irgendwie getroffen und das war so ein Hi, so sorry und so. Und ich habe dann nur gesagt, ich habe den Eingang nicht gefunden und so cool, bla bla bla. Und das war dann schon so ein bisschen ein alle außer Atem, alle rot im Gesicht, alle wissen nicht, wo oben und unten ist, aber wir haben es erstmal geschafft, diese Person zu treffen. Die war, glaube ich, auch schon so leicht, mal gucken, nicht unbedingt amused, dass wir jetzt auch nicht pünktlich da waren, aber jetzt auch, es war noch im Rahmen. Dann müssen ja eigentlich noch die, also hier unsere Mediengestalterin, die dabei war, die mussten aufbauen erstmal. Sowas dauert ja immer eigentlich so eine halbe Stunde. Die hatten wir zu dem Zeitpunkt nicht. Das heißt, die waren wahrscheinlich noch viel, viel, viel mehr im Stress als ich. Währenddessen, die bauen auf, die versuchen, den Raum irgendwie weniger hässlich zu machen. Und ungefähr gleich danach kommen aber schon Dan und Woody rein. Und dann war ich so, okay, und ich musste halt ein bisschen mit denen smalltalken, bis halt aufgebaut ist, weil sie halt weil wir halt alle so knapp in der Zeit waren, dass es halt nicht anders ging. Ich habe wirklich in meinem Kopf, glaube ich, rückblickend relativ krass abgeschlossen mit den 21 Pilots, weil hätte ich da länger, ich weiß noch, ich habe, glaube ich, während ich gerannt bin, habe ich noch mit Judith bisschen, also unserer Mediengestalterin, darüber geredet, dass ich so, oh Gott, ich glaube, das war nicht cool. Und ich hatte halt eigentlich nur Angst die ganze Zeit, dass das Ende von den 21 Pilots total bescheuert rüberkommt im Interview.
Ja, also dachte, ja, das verstehe ich, dass man das nicht retten kann oder dass man da nicht cool oder gut oder nett rauskommt. Um die Klammer zum Interview zu schließen, hat man nichts von gemerkt, wenn man es gesehen hat.
Oh, es ist so krass. Ich habe auch noch, ich hatte so eine große, so eine Jeansjacke an, die habe ich dann für das Bastille-Interview ausgezogen.
Gewendet.
Damit ich wenigstens ein
Outfit, so eine Wendejacke.
Damit ich einen Outfitwechsel habe und so. Ich weiß noch, meine Mutter hat danach zu mir sowas gesagt, wie unvorteilhaft meine Jeansjacke bei den 21 Pilots war. Weil sie halt so mega oversized war und so. Und ich war nur so, ich bin froh, dass ich überhaupt zwei verschiedene Dinge hatte. Ist ja auch egal. ja, das war auf jeden Fall ganz spannend. Und dann kamen wir eben an und dann ging das Interview los. Und ja, jetzt habe ich mir auch das Interview mal angeschaut, auch nach langer Zeit. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich würde so nicht nochmal ein Interview führen. Beziehungsweise ich fand die Fragen, die ich damals gestellt habe, jetzt rückblickend so sehr krass bezogen auf so Auftritte und Tour und viel so mit Konzerten und so.
Ja, sie haben tatsächlich.
Also ich weiß gar nicht, warum das so lastig, so konzertlastig war. Deshalb würde ich so nicht nochmal machen. Aber finde ich, war es in dem Moment.
Ja, sie haben tatsächlich relativ viel, das habe ich mir auch aufgeschrieben, über Tour und über so Anekdoten von unterwegs erzählt. Ich glaube, das war aber eine Mischung. Ein bisschen was von der Fragen oder von den Fragen und auch was freigekratzt wurde, dass sie das aber darauf auch übertragen haben. Also sie haben sich das.
Ja.
Und man muss ja auch dazu sagen, naja, die sind ja auch tatsächlich viel auf Tour gewesen. Und ich muss ja wirklich, die ersten beiden Anekdoten, die sie von der Tour erzählt haben, dafür müssen manche Musiker wahrscheinlich 20 Jahre unterwegs sein, damit sie sowas mal erzählen können. Also das fand ich jetzt schon sehr, sehr.
Du meinst das mit dem, in Amerika, mit dem Busfahrer?
Mit dem Busfahrer, der immer nur eine Latzhose anhatte.
Halb eingeschlafen ist. Genau, sie haben Dungarees im Interview gesagt und ich war so, nick ich jetzt und tu so, als ob ich es verstehen würde. Hab mich dann entschieden nachzufragen, what the fuck are Dungarees? Was lustig war, ich habe dann in den Kommentaren gesehen, dass jemand gesagt hat, ja lustig, Dungarees hat er wohl irgendwann mal on stage auch gesagt, der Dan. Und keiner wusste, was es ist, weil das so ein total British-englisches Wort für Latzhosen ist. Ich glaube, du würdest, wie sagt man denn auf Englisch, also in Amerika würde man eher One Piece oder... Nee.
Overall.
Overall, ja.
Aber
natürlich.
Kam nicht von mir, hat Thomas, unser Podcast-Redakteur, mir gerade reingeworfen.
Okay. Ja, genau, overall. So. Aber Dungarees habe ich auch noch nie in meinem Leben gehört, hab dann aber auch noch.
Wobei für mich ein Overall sowas ist, was Automechaniker anhaben, also was man ganz schließen kann. Nicht nur, wo quasi wie bei einer Latzhose zwei Henkel oben dran sind. Ein Overall ist für mich ein ganz geschlossener.
Ich habe so einen und ich schaue damit wirklich aus wie ein Automechaniker.
Ich kann dich beruhigen, jeder sieht damit aus wie ein Automechaniker oder eine Automechanikerin, weil das halt Kleidung ist, die Automechanikerinnen und Automechaniker tragen. Das hat praktischen
Nutzen.
Aber
stylische Kleidung.
Ja, total. Also ich finde, aber man muss halt immer wissen, dass man ein bisschen aussieht wie ein Automechaniker oder Mechanikerin.
Ja, das stimmt.
Ist ja gar nicht schlimm.
Genau. Und ich weiß auch, glaube ich, dass ich bei der Recherche, das war auch so krass, dass ich halt irgendwie diese beiden Künstler vereinen musste in der Recherche, weil beide eigentlich so mega lange Geschichten haben und so und mega weit nach hinten gehen und so. Und ich glaube, bei Bastille war einfach das Ding, dass die einfach sehr viel zu erzählen haben über die Zeit, in der sie auf Tour sind. So, das ist einfach irgendwie das, wo sie das meiste erleben oder was, womit sie sich am meisten beschäftigt haben und so. Und ich glaube, deswegen jetzt rückblickend war es auch so krass.
Ja, vor allem, wenn man bedenkt, das erzählt er ja auch im Interview, dass der Sänger eigentlich niemals wirklich auf eine Bühne wollte und wirklich niemals eine große Band haben wollte oder so, ist es dann doch irgendwie ein bisschen nach hinten losgegangen, dass er das jetzt alles hat.
Das fand ich auch so spannend. Ich glaube sogar, dass ich dir diesen Ton mitgebracht habe.
Du glaubst
Thomas,
das?
Ja, ich glaube. Ich bin mir gerade nicht sicher. Doch. Ich habe dir diesen Ton mitgebracht. Das ist eine gute Überleitung.
Hast du das Interview wirklich gesehen und hast du das wirklich vorbereitet und mir diese Töne jetzt wirklich mitgebracht?
Ach, ich dachte, die vorletzte Folge kann man wingen. Aber ich kann noch mal ganz kurz was dazu sagen. Also genau, ich habe quasi so ein Bild rausgefunden auf seinem Instagram-Kanal, was übrigens super lustig ist. Es gibt einen Instagram, ein Kanal, der heißt Bastille. Aber das ist nicht von Bastille, sondern irgendeine Privatperson hat sich diesen Instagram-Namen gesaved.
Und?
Hat irgendwie so 1000 Follower und ist ein privates Profil, also du kannst auch gar nichts sehen. Und Bastille hat nie was dagegen gemacht. Es gibt nur Bastille Dan oder dann Bastille Woody, der Drummer, der auch im Interview war. Und genau, das nur so by the way. Ich dachte immer, wenn man so mit Labels und so zu tun hat, kann man da irgendwie was regeln, dass man diesen Instagram-Namen bekommt.
Nee, ist, glaube ich, eine Geldfrage.
Ist
ne?
anscheinend auch nicht so.
Also,
ist es? Ja. Also, aber schreibst du den dann privat und sagst,
ich weiß ja, wie du bei Instagram heißt. Sag's mal kurz.
Valeria?
Ja.
Unterstrich?
Und dann?
Du meinst, weil ich keinen Unterstrich habe?
Nein, damit du jetzt Instagram-Follower kriegst. Ich wollte hier eine Plattform bieten, aber dann kriegst du sie halt nicht. Du musst halt suchen. Aber je nachdem, wie viel Geld ich jetzt auf den Tisch legen würde, könnte ich ja dich fragen, ob du mir deinen Account oder deinen Accountnamen verkaufst. Wenn ich dir jetzt sage, ich gebe dir 10.000 Euro dafür, würdest du mir deinen Accountnamen verkaufen?
10.000?
Ich würde es an deiner Stelle nicht machen.
Ja, es gibt auch tatsächlich jemanden, der auch Valeria mit W und IJ heißt, ohne Unterstrich. Und dieser Account ist inaktiv und das regt mich so auf, weil ich könnte der normale Valeria-Account sein. Egal.
Jetzt kann ich dir sagen, den habe ich. Du kannst mir 10.000 Euro geben, dann kriegst du ihn.
Okay.
Fahr ab genau, die Stelle!
Was? Nein, jetzt warte, ich muss dir kurz erklären, um was es da geht. Es geht um die Stelle, wie man sich auf der Bühne fühlt. Und er hat gesagt, er kommt eben nicht aus diesem Performance-Background. Und für ihn ist es immer noch eine total absurde Situation, auf so einer Bühne zu stehen. Und ich meine, ich glaube, das kann so eine Floskel sein, aber in dem Fall glaube ich ihm das, dass er halt einfach sagt, das kann für ihn halt sehr schön sein, aber auch manchmal nicht so schön, weil er halt auch einfach manchmal überfordert ist oder nicht weiß, was er machen soll, weil er eben nicht der Sicherste war und eigentlich nie in einer Band spielen wollte. Genau, und dann habe ich eben dieses Bild gefunden, auf dem stand, what goes through my head on stage oder so, also wie ich mich fühle oder was ich denke oder so. Und dann habe ich ihn gefragt, wie das ist. Und dann haben wir darüber geredet, dass es halt, dass man auch manchmal auf der Bühne ist, auch wenn es einem scheiße geht. Und was dann Woody erklärt hat oder beziehungsweise Dan dazu gesagt hat, das habe ich dir mal mitgebracht.
It's not like that could be absolute joy or it could be absolute despair. Yeah. It's somewhere in between. It's such a strange thing to do.
I think the singers or vocalists are always like the most exposed because like if you're playing drums, for instance, you've got this kind of big natural barrier between you and the audience, and it's like that's your sort of thing you're used to seeing every day. If you're feeling rubbish or whatever, like I can get through a gig with food poisoning or something, but if you're feeling ill
have you ever
being
done
sick,
that?
Yeah.
Really?
Yeah, Switzerland.
Yeah, they literally peeled me off a sofa like 2 minutes before
you
the gig.
You had food poisoning just shaking. And you went on stage?
Yeah. We had to like go fetch him out of the toilet and be like, what is stage time?
Oh but like, God. But then Dan's done gigs with like tonsillitis before and yeah.
Oh God. He couldn't be on stage if he had food poisoning. That would be a little weird.
I've had to have a sick bucket side of stage a couple of times.
Really?
Because of food poisoning, yeah.
It takes a lot to cancel a show.
Genau. Was ich zu dem Moment, glaube ich, nicht verstanden habe, wegen British English und so, Dan hat Tonsillitis oder so. Also er hatte eine Mandelentzündung.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, ob ich es in dem Moment verstanden habe oder nicht. Aber dann war ich so, ja, okay, aber gut, der Dan kann ja jetzt nicht oder der Sänger kann ja jetzt nicht auf der Bühne stehen und Lebensmittelvergiftung haben. Dann waren sie so, doch, schon. Also es geht. Und es muss auch manchmal sein, weil wenn wir jetzt nochmal darauf zurückgucken, wie viele Leute in diese Hans-Martin-Schleyer-Halle oder Porsche-Arena gekommen sind, da kannst du nicht sagen, ich habe eine Lebensmittelvergiftung und muss vielleicht auf die Fans kotzen. Da musst du trotzdem offstage sein. Und ich stell dir vor, dir geht's nicht gut und du fühlst dich sowieso nicht so wohl auf der Bühne und musst dann irgendwie, also irgendwie habe ich da noch nie drüber nachgedacht, dass das auch sein kann.
Ich habe mich gerade gefragt, ob ich schon mal eine Lebensmittelvergiftung hatte, aber ich glaube noch nie.
Was? Hattest du nicht?
Nee. Toi, toi, toi.
Hattest du echt nicht?
Nee, wirklich noch nicht.
Okay, ich erkläre dir mal, wie das ist.
Ja, weil ich kenne natürlich schon den Fall, dass es oben und unten rauskommt, aber das hatte nie den Grund wegen der Lebensmittelvergiftung.
Also ich kenne das hauptsächlich oben, so mit Lebensmittelvergiftung. Aber ich hatte das erstaunlicherweise relativ oft, auch ich glaube an so Stellen oder an so Zeitpunkten, die alle nicht so super waren. Das eine Mal war, weiß ich noch, da habe ich studiert. Zweimal, als ich studiert habe, die fucking Studentenstadt war es mit der zum einen Cafeteria, selber schuld, ich habe Schnitzel gegessen und hatte dann so schlimm eine Lebensmittelvergiftung, dass der Notarzt nachts kommen musste und mir einen Bauch eine Spritze geben musste, weil ich einfach nicht aufgehört habe, alles raus zu, ne, jedes, alles Wasser, alles, was irgendwie, man sagt irgendwie Ingwer hilft, es gibt Tabletten dagegen und so. Nope, hat für stundenlang nichts geholfen. Dann musste irgendwann der Notarzt kommen. Und das Einzige, was ich zu dem Zeitpunkt gegessen habe, waren Schnitzel aus der Cafeteria. Oder wie heißt Kantine, heißt es? Mensa.
Von einem Schnitzel? Ich höre das immer nur so, wenn man irgendwie so sehr schnell verderbliche Ware die isst, die dann irgendwie drüber war oder so. Aber noch nie von einem Schnitzel eine Lebensmittelvergiftung.
Was noch viel bescheuerter war, das eine Mal, da habe ich nämlich auch in der Uni eine Radiosendung live auch moderiert und kurz vor der Sendung habe ich mir gedacht, ich gönne mir jetzt so einen Veggie-Döner. Ich habe noch gesagt, einen Veggie-Döner, weil ich dann gelernt habe aus meiner Schnitzelnummer, es war alles während meiner Studienzeit. Es war so meine Intention, keinen Scheiß zu mir zu nehmen. Jetzt war da aber so eine Cocktailsoße.
Ja, das ist natürlich, das ist der Klassiker für eine Lebensmittelvergiftung.
Und dann,
wenn die Kühlkette einmal unterbrochen ist.
Und es war Sommer und diese Cocktailsoße die war halt einfach in diesem, auf diesem Tresen, also nicht auf diesem Tresen, aber du weißt schon, in so einem Behälter wo alle anderen, so, und dann habe ich das gegessen und es war auch voll okay, so, du schmeckst es in dem Moment nicht, du weißt es in dem Moment nicht, dass das Essen verdorben ist. Ja. Und ich habe noch die gesamte Sendung moderiert, so, und es war alles cool und dann fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause und merke so, ich fühle mich komisch. Und ich wollte dann eigentlich schlafen gehen, weil es dann irgendwann auch spät war. Ja, und dann bin ich aufgewacht davon, dass ich aufs Klo rennen musste und es einfach nur wie aus so einem Strahl oben rauskam und es hört einfach nicht mehr auf und dann ist dir heiß und kalt und wow. Und dann ist auch alles wieder okay.
Also bei warum deiner, hat, bei deiner Lebensmittelerfahrung so könntest du mit Basti auf Tour gehen. Das ist ja quasi, also...
Naja, aber deswegen sage ich ja, wenn es rauskommt, du hast absolut keine Macht, das zu unterdrücken. Du, das ist wie so ein Reflex. Es tut mir jetzt voll leid. Ich hasse das eigentlich voll, wenn man in Podcasts über sowas spricht, weil ich find's eklig und eigentlich will ich dann am meisten wegschalten. Schaltet nicht weg. Ich meine nur, von der Theorie her würde ich mich niemals, niemals mit einer Lebensmittelvergiftung trauen, auf eine Bühne zu gehen, weil ich kotze doch die Leute einfach voll.
Vor allem, ich kann es als Schlagzeuger, also wie der Woody auch gesagt hat, wenn du als Schlagzeuger hinter deinem Schlagzeug sitzt und du hast da 18 Crashbecken vor dir und Toms und Trommeln und was auch immer.
Und dann kannst
und du dann
ich
irgendwo
schon
links in deine Ecke in so einen Eimer machst, zwischendurch geht das ja auch, wenn das natürlich trotzdem körperlich anstrengend ist. Aber als Sänger, wenn du quasi permanent mit dem Mund, mit dem Hals, mit allem arbeiten musst. Ich frage mich, was du dann dem Lichtmann sagst. Irgendwie, wenn ich die Hand hebe, dann nimmst du bitte das Licht vorne ein bisschen runter, damit die Leute nicht sehen, dass ich im Strahl irgendwo hinkotze. Oder wie.
Das Gute ist, du kannst immer mit dem Mikrofon in die Crowd, so.
Ja, klar.
I want you to be...
Das ist eine völlig neue Art von Animation und Mitmachen. Weißt du, so Bands machen so mitklatschen, mitgrölen. Und, aber die Königsdisziplin ist, wenn der Sänger kotzt, dann müssen 4000 Leute vorne mitmachen. Das ist wie so eine Family Guy Folge gerade. Weißt du, wo alle auf einmal anfangen müssen.
Oh mein Gott.
Das wäre eine riesen Choreo. Das wäre doch super. Stell dir mal vor. Alle.
Jetzt wollte ich gerade den typischen Sound machen, aber eigentlich nur, weil ich es eklig finde. Und das hat jetzt eine andere Bedeutung. Okay. Das fand ich in dem Sinne dann doch irgendwie ganz spannend.
Wobei,
ich hatte jetzt auch.
Ich war noch nie auf einem Konzert von den Kassierern. Aber ich denke, da ist das garantiert schon mal passiert. Genau das, was wir gerade beschrieben haben.
Von wem?
Ist egal. Google das mal bei Gelegenheit. Kassierer live. Auch ihr. Schaut euch mal was von den Kassierern an. Grüße an Wölfi. Alles gut.
Was ich übrigens noch nicht gesagt habe, ist, dass das ein Wunsch war eigentlich. Ja, doch, das habe ich gesagt. Aber ich habe nicht gesagt, von wem. Aber Anna hat uns geschrieben, ich glaube sogar schon tatsächlich mehr als einmal, dass wir mal über Basti reden sollten. und sie hat uns auch geschrieben, dass es zum einen ihre absolute Lieblingsband ist, aber auch, wie das denn war, weil wir dann aus Versehen so, oder was heißt aus Versehen, aber zumindest relativ spontan auf das Thema Brexit gekommen sind. Das war ja 2019, März, da war das Thema, glaube ich, fast, ich weiß nicht, monothematisch in den Nachrichten, gefühlt zu der Zeit, weil das halt, ich glaube, die Abstimmung und so war da, ich kann jetzt gerade nicht ganz genau sagen, wann die Abstimmung war und wann das Ergebnis war, aber
Die war schon sehr, 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 sehr weit zurück, die Abstimmung, die war 2017, die Abstimmung, tatsächlich.
2017? Aber 2019 war aus irgendeinem Grund haben nochmal alle drüber geredet.
Oder 16 war sogar die Abstimmung, glaube ich. Es war halt immer wieder permanentes Thema, weil natürlich dann immer wieder eine Frist gesetzt wurde und dann musste wieder verhandelt werden und dann gab es nochmal eine Frist und dann wurde die wieder außer Kraft gesetzt. Deswegen hat sich das halt so permanent durchgezogen und deswegen fühlt es sich wahrscheinlich auch so an, als wäre gerade die Abstimmung gewesen, weil immer irgendwie da was verschoben wurde.
Das stimmt. Ja, genau. Und zu dem Zeitpunkt war das halt aber aus irgendeinem Grund wieder relevant. Und es war auch nicht so endgültig. Also, genau. Aber ich habe dir jetzt mal die Stelle mitgebracht, in der wir darauf zu sprechen kommen. Nur ganz kurz.
We already see another word right
leave.
Underneath. Yes, leave.
Is this Brexit?
No, we're not gonna get political.
Okay.
Oh, you sound sad about that.
Yeah, we're so sad about Brexit.
Yeah, we are.
It makes
we
me so
are.
Sad.
We yeah. all are. Yes. I mean, besides Britain leaving the EU.
Hopefully not. Maybe we can claw it back.
Everybody's hoping that. Was it ever hard to leave a stage? Like, after you perform, people are still shouting the adrenaline through your veins. Was it hard to leave that place? Or were you like, okay, let's go.
Yeah, sometimes.
But I think also, like, you need to not milk it too much. It's best to leave people wanting more, because if it's like, we're going to come back for our fifth encore and they're going into hour three of our show, it's a bit like, can you please just stop now?
Yeah.
Then they will leave instead.
Ja, rückblickend denke ich mir, hätte ich dann doch lieber das Brexit-Thema
genommen. Ich fand sogar, nein, wir werden hier nicht politisch. Warum eigentlich nicht? Also was heißt,
ja,
aber du hast schon recht, in dem Moment hätte ich jetzt auch bei den Gesichtsausdrücken, ich habe es dann ja gesehen, auch nicht genau gewusst, ob sie jetzt unbedingt über den Brexit hätten reden wollen oder nicht über den Brexit hätten reden wollen, beides wäre möglich gewesen.
Genau, und ich glaube, aus irgendeinem Grund habe ich mich nämlich vorher dagegen entschieden. Ich weiß nicht mehr warum.
Weil zu kompliziert, weil du es nicht verstanden hast, weil du nicht weißt, wann der Brexit war.
Ich weiß nicht, wann der Brexit war, also habe ich gesagt, nee, recherchiere ich auch gar nicht erst.
Ich habe übrigens gerade nochmal nachgeguckt, als der Ton lief, es war tatsächlich 2016. Ich weiß das noch.
Krass.
Das war,
aber was ist
das Southside-Wochenende, wo das Southside abgebrochen wurde und im Sturm quasi untergegangen ist.
Und gleichzeitig ist...
Nee, genau, wo ich die ganze Nacht durchgemacht hatte und wo dann am Samstagmittag irgendwann das Ergebnis vom Referendum kam und ich habe dann 2 Stunden geschlafen, bin dann so wieder aufgewacht und habe so aufs Handy geguckt, so, ah ja, okay, jetzt ist das auch noch durch. Ja, in Ordnung.
Nee, es war halt irgendwie, ich glaube, ich wollte halt auch einfach nicht, weil ich dachte mir so, okay, weißt du, da fragst halt einfach die Briten, die da sind, ja und? Was glaubt ihr, also wie findet ihr das?
Ja, ja, oder, das stimmt.
Weißt du, wo fängst du da an, ohne dass es halt zu platt ist? Oder warum fragst du die ausgerechnet? Einfach nur, weil das Künstler aus England sind. Also weiß ich nicht, ob man da so
ein zweischneidiges Schwert. Weil einerseits, wen soll man denn sonst fragen, wenn nicht die Künstler aus England? Weil die natürlich in gewisser Weise davon betroffen sind. Andererseits ist das natürlich auch so ein bisschen wie, wir haben ja in der Kummerfolge darüber geredet, so fragt man halt den Ostdeutschen immer, dass der einem die Ostdeutschen erklären soll. Und jetzt sollen halt die Briten sollen uns mal erklären, warum die Briten so bescheuert sind, so nach dem Motto, ne?
Ja, irgendwie hat sich das für mich zu dem Zeitpunkt in den Vorbereitungen nicht so richtig angefühlt. Vielleicht war das auch ein bisschen... Wir sind da so ein bisschen auch nochmal gestraft, oder was heißt gestraft, aber nochmal ein bisschen mehr in der Thematik drin, weil wir das, glaube ich, sehr, 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 sehr oft in den Nachrichten gehört haben damals. Also es war so wirklich fast jeden Tag gab es irgendwie, erinnerst du dich noch? Ich glaube, es war wirklich 2019, wo fast jeden Tag eine neue Entwicklung zum Thema Brexit war. Es gab immer wieder ein neues Datum, es gab immer wieder irgendwas Finales, irgendwas, nee, das ist noch nicht final, ist, kann man noch retten, man kann noch rumschmeißen, man kann noch Dings. Und dann gab es irgendwelche Ausschreitungen und dann war das und da war das und das war da und es war so, okay, what the fuck passiert hier eigentlich? Und ich glaube, aus diesem Gedanken heraus, jetzt mit ein bisschen Abstand und so viel Scheiße, die dann danach noch passiert ist, die nichts mit dem Brexit zu tun hat. Brexit ist unser kleinstes Problem gefühlt. Also, ne, so will ich es jetzt irgendwie auch nicht relativieren, aber es war halt irgendwie so, boah, nee, also du hörst dir jeden Tag gerade was dazu an. Rede bitte nicht auch noch in dem Interview darüber. Mhm. Also gefühlt wollte man da eher nicht drüber sprechen. Jetzt denke ich mir mit Abstand auch wieder, wahrscheinlich hätte ich es doch lieber machen müssen, aber in dem Moment war so ein bisschen, ja okay, sie haben irgendwie von sich aus gesagt, oh, es ist aber Brexit auch sofort, ne, weil die auch wissen, auch bei denen, denn bei denen muss ja noch viel krasser gewesen sein.
Ja, vor allem ist für die
was dein eigenes Land betrifft.
Das Wort Leave, das war ja auch eine Riesenkampagne, die in Großbritannien gefahren wurde, die mit diesem Wort verbunden war, deswegen springt das Wort halt sofort rein.
Ja, und dann sagt er so, ist das aber Brexit? Und dann war ich so, eigentlich
ja,
nicht so.
Ja, also, oder nein, je nachdem, was du jetzt gut findest.
Einfach so, ja? Nein. Einfach so, ja. Egal. Wie dem auch sei, irgendwas wollte ich gerade dazu noch sagen. Ich habe meinen Gedanken verloren.
Mach noch ein paar Füllwörter. Wie dem auch sei, nun gut, es bleibt abzuwarten, wie sich diese Situation entwickeln wird. Es bleibt spannend. Kommentare?
Okay. Ja, Kommentare. Ich glaube, das war der Hint von Thomas, dass wir weitermachen sollen.
Ich habe von der Ferne die Musik kommen gehört. Man merkt, du bist noch.
Wir machen es wie immer.
Ein bisschen her. Lo, was machen wir?
Ja, Kommentare, du liest sie mir vor, ich beantworte, wenn was zu beantworten ist. Ansonsten sage ich dir, wie viele Likes sie haben oder auch nicht. Ja.
Isabel Ward oder Isabel Ward, je nachdem. Ich würde sagen, sie ist wahrscheinlich Engländerin oder so, weil sie danach auch Englisch schreibt. Dan was so excited by that scratchboard. Herz, Kringel, Lach, Weinsmiley.
Ja, das war tatsächlich für mich so krass schön zu sehen in dem Moment, weil, wie gesagt, ich hatte ja noch nicht so viele Interviews zu dem Zeitpunkt mit dieser Box gemacht. Und Ah, was ich gar nicht gesagt habe, ist, wir waren eigentlich dann relativ schnell am Ende angelangt von unserer Interviewzeit, weil wir hatten ja weniger bekommen und dann war es noch so, okay, wir kamen zu spät und so, also waren wir irgendwann zu Ende und er hat immer weitergemacht und dann war ich so, ah, okay, ich glaube, wir müssen jetzt aufhören und dann war aber er so, nein, 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 aber ich will es wissen und kann soll ich alles freimachen. Auf einmal hat er alles freigemacht. Und dann war so, ich habe ja immer so von der Promoterin irgendwie so 5 Minuten, okay. Und dann hat sie irgendwann so eine Bewegung gemacht mit, jetzt kommt zum Ende. Und dann habe ich das so angesprochen. Und dann war er so, nee, 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 ich will es noch sehen. Und hat dann noch, ich weiß nicht, alles freigekratzt. Ja, und auch nochmal über 5 Worte oder so gesprochen. Also es war dann echt, wir haben noch locker eine Viertelstunde dann länger gesessen. Oder so, auf jeden Fall 10 Minuten länger, bis dann wirklich alles besprochen war. Und dann war sie dann auch irgendwann so, ja, okay, wenn er Spaß macht, wenn er Spaß hat, soll er machen. Und dann hatte ich keine zeitliche Begrenzung mehr. Also sie war dann so, und das heißt für mich auch Win-Win, weil ich habe mir ja so viel Stress gemacht, Zeit weniger und was auch immer und lieber weniger Interviewzeit, dafür aber beide Interviews. Im Endeffekt war es scheißegal, weil der zweite, den zweiten Interview, also beide Interviewpartner wollten eigentlich nicht aufhören mit diesem Interview.
Ja, das ist dann immer so,
bestmöglichste.
Wer dann fragt, oh. Es ist ja richtig, dass man irgendwann dem Ganzen eine Grenze setzt oder so. Aber dann frage ich mich immer, Wer verknappt denn die Zeit so, wenn danach kein wirklich wichtiger Termin ist? Man muss ja nicht sagen, ihr kriegt
60... Anscheinend war kein Termin.
Ja, genau. Ja. Man muss ja nicht sagen, ihr kriegt 60 Minuten Interview oder ihr bleibt den Vormittag und stellt uns Fragen. Aber man kann dann ja sagen, wir müssen jetzt nicht nach Viertelstunde raus, weil danach nichts mehr ist, sondern dann sagt man halt, komm, dann macht eine halbe Stunde und fertig ist gut. So, ja. Punkt.
Ey, das war für mich auch eine sehr interessante Erfahrung, weil ich dann zum ersten, weil ich habe auch gedacht, die stürmen jetzt raus, müssen quasi sofort in Backstage, sie verkabeln, weiß ich nicht, noch was trinken, in Ruhe gehen, in sich gehen. Aber die haben eigentlich noch voll hier gesmalltalkt und haben noch so am Ende voll sich Zeit gelassen, das Ganze zu unterschreiben. Dann haben sie ja die Kiste so halb zerhauen, weil sie einfach hochgehoben haben und so. Dann haben sie auch noch ein Foto gemacht. Also die Promoterin hat dann noch ein Foto von der Platte gemacht, weil sie das so schön fand und meinte, die Idee war total cool und so und dann haben sie noch mit mir drüber geredet und dann haben sie noch mit mir drüber geredet, dass die Show und so und wie cool das ist und dass sie sich freuen, dass ich die Show gleich sehen werde.
Ist gut.
Aber auf jeden Fall waren die dann voll entspannt und sind dann noch so irgendwie total entspannt rausgelaufen und ich war so, hä, warum eigentlich der scheiß Stress? Ja, so wie du sagst.
Genau.
So viel dazu.
127 Likes hat der Kommentar übrigens.
Ach so.
Niklas hat auch zu dieser Zeit damals noch geschrieben.
Oh, Niklas, wo bist du?
Dein Englisch ist ehrlich gesagt echt gut.
Danke, Niklas.
Finden auch wie viele?
So. Boah, weiß ich nicht. Ich habe danach, wurde irgendwann auch Billie Eilish released und da wurde eher geschrieben, dass ich einen deutschen Akzent habe. Hier und da. Deswegen bin ich mir da unsicher. 5.
15.
Okay, wow.
Dann schreibt Rose Sampiano, Ansiedade so aumenta.
Was? Kannst du es nochmal normal sagen?
Ansiedade so aumenta.
Was heißt das?
Ja, weiß ich nicht. Spanisch, glaube ich.
Nein, sag's nochmal. Das ist nicht Spanisch.
Ansiedade so aumenta.
Also ich hatte zumindest Spanisch. Das klingt wie nichts, was ich jemals irgendwo gehört habe. Vielleicht ist es Portugiesisch.
Könnte auch sein. Ja, für Portugiesisch könnte auch sehr gut sein. Hat auch kein anderer verstanden. Null Likes.
Null Likes. Oh.
Monika Fae schreibt, can I have the box?
No. Ach so. 2 Likes.
ein Like. Und nein, du kannst die Box nicht haben. Und dann schreibt noch Theresa, this was such a good and creative interview. Probably the first German Bastille interview I didn't find slightly cringy. The interview is so nice and Dan and Woody really seem to have fun. Thank you for that.
Das habe ich jetzt öfter gehört, dass man irgendwie normalerweise deutsche Interviews mit den Künstlern und Künstlerinnen cringy findet. Und ich denke mir so, was ist cringy daran, dass man halt einfach nicht Muttersprachler auf dieser Sprache ist?
Ja,
weißt du?
Ich stehe dem Wort cringe oder cringy sowieso sehr skeptisch gegenüber, weil das halt einfach für nichts und gar nichts mehr steht und einfach keine Form von Kritik mehr irgendwie wirklich ist. Also vor allem, ich bin irritiert. Ja. Es gibt eine Fernsehwerbung für den Prinzen von Bel Air oder eine YouTube-Werbung, die irgendwo vorgeschaltet wurde. Und da heißt es nicht cringe, sondern da sagt der Kommentator Grinch. Also
Grinch.
Ja, das ist total Grinch.
Wie der Weihnachtsfilm.
Ja, genau. Und ich dachte dann auch, ob es ein Wortspiel ist, ob es ein Wortspiel ist, was ich nicht checke. Aber ich denke, die ganze Zeit, das ist doch falsch gesprochen.
Aber ich finde, cringe ist mittlerweile over. Man sagt nicht mehr cringe. Es gibt jetzt andere Worte, die man sagt, die ich auch weniger verstehe. Welche? Oder noch nerviger finde. Die? Kennst du das Wort simp? Oder nee. Simp?
Boah, da bin ich stolz, dass das noch unter keinem meiner Interviews stand.
Naja, also es geht, das ist ein bisschen schwierig. Und wenn ich jetzt darüber rede, wird bestimmt irgendjemand eine Meinung haben. Werde ich auch hauptsächlich wegen Brust raus oder so, sehe ich das. Da geht's irgendwie, ich weiß nicht, es kommt ein bisschen aus dieser Twitch-Kultur. Und ich glaube, Männer, die sich Frauen einfach anbiedern oder so ohne weiteres oder unterstellen, das ist ein Simp. Aber das wird mittlerweile halt einfach total inflationär immer und überall verwendet für alles Mögliche. Und ich glaube, je weiter du überlegst, woher das kommt oder was es ist, ist einfach immer weniger das, was die Leute denken, was es ist.
Ja.
Simp auf jeden Fall. Habe ich gelernt vor kurzem. Oder noch, es gibt noch irgendwas Nerviges, aber ich weiß gerade nicht mehr, was es ist.
Ich kann die Übersetzung nachreichen von Ansiedada Sormenta. Thomas hat sie schnell durch den Übersetzer gejagt. Und anscheinend heißt das wohl, die Angst nimmt nur zu.
Das ist ein bisschen...
Wir wissen nicht, welche Angst.
Creepy jetzt. Frage aus dem Interview an den Interviewer, der bald keine Interviews mehr macht.
Das stimmt.
Oh, jetzt macht's mich wieder traurig. Ich habe kurz vergessen, dass das unsere vorletzte Podcast-Folge ist, Johannes. Weißt du, was ich geil fand? Wir hatten ja so eine Art Abschlussgespräch. Und das muss ich jetzt kurz teilen. Wie du sowas gesagt hast wie... Hey Valeria, nichts gegen dich, aber ich hatte im Podcast mehr Spaß als sonst oder so. Irgendwie
Nein, nicht mehr Spaß. Aber ich habe gesagt, wir haben uns nie so gut unterhalten wie in diesem Podcast.
Das war's. Wir haben uns nie so gut unterhalten wie in diesem Podcast. Und in dem Moment habe ich gelacht und dann haben wir alle aufgelegt und dann war ich so, warte mal, was?
Ja, aber das hat nichts unbedingt mit dir zu tun. Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
Ja, ich...
Vielleicht, weil ich einfach mit Mikrofon sozialverträglicher bin.
Das kann sein, weil dann siehst du das nämlich mehr als nicht einfach nur awkward privat Smalltalk, sondern du wirst dafür bezahlt, dass du mit mir sprichst und dann strengst du dich halt.
Ich weiß, woran es liegt. Du musst mir einfach, wenn wir uns privat unterhalten, Geld bezahlen. Dann.
Okay, stimmt. Oh wow, okay. Also, ich habe ein paar rausgeschrieben, bei denen ich jetzt einfach mal wieder so in den Raum werfen würde und gucken würde, ja, okay, was zurückkommt und ob was zurückkommt. Also ich glaube, die Frage, wann bist du glücklicher unter Menschenmassen oder alleine, ist nicht so gut gealtert. Zum einen das und zum anderen weiß ich, was bei dir die Antwort ist.
Oh, das, du meinst alleine?
Ja, naja, also happier war das Wort und ich habe sie gefragt, okay, also wann seid ihr denn happier, wenn euch viele Leute umdingsen oder nicht? Und sie waren so, ja, das ist impossible to answer. Fair point eigentlich, weil klar, ne, es ist situationsabhängig. Ich finde gerade ist es schwer, sowas zu sagen, weil ich glaube, man vermisst schon den Kontakt zu den Menschen. Und du bist aber trotzdem jemand, der gerne alleine ist.
Ja, genau. Gerade fällt es mir tatsächlich auch deutlich schwieriger, weil Alleinsein die Normalität ist und nicht das, was man sich zwischendurch rausnimmt. Aber ich musste witzigerweise an der Stelle auch daran denken, er hat ja dort beschrieben, dass er sich auf einen Marathon vorbereitet und deswegen sehr viel läuft und deswegen logischerweise sehr viel Zeit alleine und mit sich verbringt, weil man da halt auch einfach zwischendurch lange läuft und unterwegs ist. Und er so sagte, das war irgendwie gar nicht so gut, weil er dann immer angefangen hat nachzudenken, was macht der wohl gerade? Und das konnte ich so gar nicht nachvollziehen, weil in so einer Situation finde ich es gerade richtig gut, alleine zu sein. Und das macht auch einfach richtig Spaß, dann alleine zu sein. Also da wäre ich dann anders als der Sänger.
Das ist voll krass, weil das ist mein Problem mit Laufen. Ich hasse es, mit meinen Gedanken allein zu sein. Das ist auch mein Problem beim Einschlafen. Ich schlafe auch gerade quasi nicht ein, weil ich immer nur irgendwas nachdenke, nachhöre und das überhaupt nicht kann. Und ich muss immer mich beschallen lassen oder irgendeinen Podcast anhören, damit ich mich ablenke von meinen eigenen Gedanken. Deswegen bin ich zum Beispiel, glaube ich, immer mit anderen. Ich bin eigentlich nie alleine.
Also,
außer wenn ich schlafe und da versuche ich auch nicht alleine zu sein, weil ich dann versuche, was anderes zu hören. Also ich glaube, meine Gedanken sind eigentlich nie alleine, weil ich mich immer beschallen lassen muss.
Nee, ich habe das jetzt gerade wieder gehabt. Vor ein paar Tagen bin ich alleine im Schnee einen Berg hochgelaufen und das war der glücklichste Moment, den ich dieses Jahr bisher hatte. Das hat so viel Spaß gemacht, das war wirklich wunderschön.
Machst du das auch so, dass egal was du machst, sagst du, das ist jetzt das leckerste Essen dieses Jahr?
Nein, gar nicht. Das ist wirklich der beste Moment. Ich kann das nicht ein, ich bin keiner, also ich weiß nicht, wenn Leute das können, Chapeau, aber ich bin niemand, der sich einstellen kann zu sagen, das ist jetzt aber schön. Das muss ich so anfühlen und das hat sich dann wirklich aus dem Bauch heraus so angefühlt.
Okay. Und dann habe ich noch, was war mal so das Bescheuerste, was du vor der Kamera gemacht hast? Aber da hast du sehr vieles, weil er hat ja auch seine Musikvideos, stimmt, wo er halt schon sehr viel Quatsch durchmachen muss. Und ich weiß, dass du auch sehr viel Quatsch durchgemacht hast. Eventuell haben wir das aber an der einen oder anderen Stelle mal gemacht.
Nee, das haben wir im Podcast nicht erzählt, aber es gibt ein YouTube-Video, yeah, wo wir uns gegenseitig im positiven Sinne gestalkt scratched haben und Dinge herausgefunden haben über den anderen und ihn dann in einem Interview damit konfrontiert haben. Und da gibt es ein paar Videos, die ich auch tatsächlich für das Ding gemacht habe. Wir haben mal so ein Wintereinsatzkommando gehabt, wo wir
oh Gott, das war echt das Bescheuerste, glaube ich.
Genau, wo wir und das war eigentlich, das ist so eine Mischung aus Trigger Happy TV, ein bisschen Jackass und halt so Straßengag Verarschungscomedy Zeug, also was ist eigentlich auch schon, damals war das so ein bisschen mehr en vogue, beziehungsweise hat man das so ein bisschen mehr gemacht. Jetzt ist das alles schon wieder ein bisschen abgelutscht, aber damals ging das
eigentlich
noch.
Weiß ich nicht. Weißt du, was gerade immer noch ein scheiß Ding ist auf YouTube? Sind Pranks.
Ja, man total.
Man denkt, die sind ausgestorben, die sind immer noch ein Ding.
Eigentlich schon, aber da hab ich es ein bisschen übertrieben, und zwar haben wir so, kennst du das Beastie Boys Sabotage-Video, wo sie so ganz Schutzanzüge anhaben und so gelb Helm und so, und wir wollten halt den Winter oder die Stadt für den Winter sicher machen und haben dann, wie gesagt, Wintereinsatzkommando. Und dann sind wir in Stuttgart auf dem Schlossplatz, sind wir auf so eine Eisfläche gegangen, wo so Kinder und alle so Leute Eis laufen können. Und dann hatten wir einen Eimer dabei, wo halt von außen Streusalz dran stand, aber da war in Wirklichkeit Zucker drin, weil wir das natürlich nicht wirklich zerstören wollten. Und du kennst doch diese Brenner, mit denen man Unkraut auf dem Gehweg wegmachen kann, wo man hinten so eine Propangasflasche dran machen kann oder so eine Gasflasche.
Ich habe das noch nie gesehen, aber ja,
genau, es gibt sowas, und da, ne? Wo man dann vorne so eine Flamme, womit man so Unkraut wegsengen kann auf dem Gehweg. Und so ein Ding hatte ich auch in der Hand, und dann standen wir da halt inmitten der Leute auf dieser Eisfläche, haben dann halt da den Zucker verteilt, und ich habe dann irgendwann dieses Flammending, haben wir zwischendurch hochgenommen, dass da wirklich so eine Stichflamme rausgegangen ist, und dann haben wir versucht, das Eis wegzumachen, und der Besitzer oder die Besitzerin ist wirklich sowas von wütend auf uns zugelaufen.
Wow, und wieso auch nicht?
Und Stefan war dann schon so ein bisschen, der Kollege, mit dem ich das gemacht habe, war ein bisschen deeskalierend. Aber ich habe dann einfach nur die Besitzer angeschrien im Sinne von, was sie sich denn vorstellen würden, dass hier überall Eis ist, das ist doch gefährlich. Ich war so in dieser Rolle drin und habe die da zur Sau gemacht. Und Stefan und auch mein Chef, Michael, hinterher mal in so, ja gut, da hättest du jetzt vielleicht, also da hast du es ein bisschen übertrieben, da hast du die Sympathien, glaube ich, ein bisschen verspielt. Weil dieser Beitrag auch nicht so gut ankam, wie wir gedacht hatten. Ich weiß noch, dass an dem Abend, wo das veröffentlicht wurde, war Weihnachtsfeier bei das Ding. Ja. Und ich fand das total toll, was wir da gemacht haben. Und es war so, unser damaliger Chef und alle so, ja, okay, weil jetzt, also ja, müssen wir jetzt mal, drehen wir nicht mehr drüber. Und ich saß so bei der Weihnachtsfeier und dachte so, oh, das hat richtig Spaß gemacht. Und wir haben dann auch so an der Ampel, haben wir den Autos Schneeketten angelegt, während die halt bei Rot an der Ampel gehalten haben und solche Sachen.
Habt ihr aber, hat dann nicht unser Chef auch einen Anruf von der Polizei oder so bekommen?
Ja, wir haben, weil wir, das war dann, also daraus ist nichts geworden. Ich werde aktuell nicht strafrechtlich weiter verfolgt, auch nicht zivilrechtlich.
Lieber neuer Arbeitgeber.
Aber um die Geschichte auch noch ganz kurz, ich bleibe im Haus, ist alles gut. Ich bleib, aber um die Geschichte auch noch ganz kurz abzurunden, da haben wir dann an der Ampel gestanden und diese Ketten angelegt, und im Hintergrund war ein Auto am Hupen und wollte irgendwie durch, und der fand das doof, dass wir das aufgehalten haben. Und der hat uns dann erzählt, dass er von der Polizei ist, irgendwie vom BND, Bundesnachrichtendienst und so. Und wir so, Stefan und ich so, ja, lass ihn mal labern. Ja, Polizei, wir sind auch für Sicherheit und so. Und wirklich keine zwei Minuten, noch nicht mal eine Minute, 30 Sekunden später war wirklich ein Streifenwagen da. Also es muss tatsächlich irgendjemand, ob er das war, schnell über Funk die Leute gerufen haben. Und dann war tatsächlich die Sache, Frage, werden wir von der Polizei, während wir gefilmt werden, abtransportiert oder nicht?
Und du wolltest für den Film dann auch noch
abtransportiert. Ich wollte, dass wir abtransportiert werden, aber Stefan hat das Ganze dann dort unterbrochen. Und ich dachte so, fuck, das wäre der Rausgeher gewesen. So, ne? Weil ein Kameramann, Christoph, liebe Grüße, lag nämlich in so einem Gebüsch und hat sich auch nicht zu erkennen gegeben und das die ganze Zeit weitergefilmt, während alle anderen dann gesagt haben, hallo, wir gehören dazu.
Okay. So, dann spare ich mir alle meine letzten Fragen an dich für deinen neuen Job und alles, was sonst noch so interessant ist, weil ich habe noch sehr viele. aber wahrscheinlich auch nicht alle, die wir hier im Podcast klären können. Die spare ich mir für die nächste und letzte Folge auf. Und das ist ein bisschen wie wenn man nicht aufhören möchte, von der Bühne zu gehen. Da haben wir auch im Interview mit Basti drüber gesprochen. Weil ich weiß, wenn wir jetzt sagen, hier, tschüss und schreibt uns bitte alles per WhatsApp, dass wir das nur noch ein einziges Mal machen. Und das ist schon ein bisschen sad.
0172 1010 951. Schickt uns dorthin bitte Fragen, wenn ihr sie noch habt. Wenn wir sie alle schon im Laufe dieses Podcast-Lebens in über 40 Folgen beantwortet haben, ist das auch toll.
Was machen wir dann nächste Woche? Wenn ihr eine Stelle habt, die wir hier unbedingt nochmal vorspielen müssen und darüber reden müssen, dann schickt sie uns. Und jetzt sage ich aber wirklich tschüss.
Tschüss.
Endorphine für Delfine. Der Das Ding Podcast mit Valeria und Johannes.